So, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ich hier da sein darf, den Dienst übernehmen darf. Danke auch für deine schöne aufbauende Einleitung, Michael. Wir beschäftigen uns ja schon seit längerer Zeit mit dem Jakobusbrief. Und wir hatten ihn ja zu Beginn als eine Art Kurzanleitung erkannt, Kurzanleitung, die uns ganz viele praktische Hilfen für unser tägliches Glaubensleben liefert. Und so wollen wir heute schauen, was dieser Jakobusbrief über den Reichtum zu sagen hat. Sieht man die Folien schon, ja? Es geht also um Geld, um Besitz. Es geht um die Frage, bist du arm oder reich? Genauer gesagt geht es im heutigen Text um die Sünden der Reichen. Es geht um Menschen, die sich auf Kosten anderer bereichern, anstatt deren Not zu lindern. Das ist ein wirklich großes, ernstes, schwieriges Thema. Und deshalb möchte ich zur Einstimmung zwei etwas heitere Geschichten mal machen, um das Eis zu brechen. Ja. In der ersten Geschichte geht es um die Frage, bist du eigentlich reich? Da unterhalten sich zwei Freundinnen, sagt die eine, sag mal, ist dein Freund wirklich so reich, wie all die Menschen das hier sagen? Und da antwortete sie, ja, ganz bestimmt, denn ich bin jetzt schon ein halbes Jahr mit ihm zusammen und er hat immer noch Geld. Da muss er also schon sehr reich sein. Bei der zweiten Geschichte geht es dann eher um Armut. Da will ein Mann bei einer Schweizer Bank Geld anlegen. Wie viel wollen Sie denn einzahlen? Fragt ihn der Bankangestellte. Da flüstert der Mann, 3 Millionen. Sie können ruhig lauter reden, sagt der Bankangestellte. In der Schweiz ist Armut keine Schande. Ja, also während diese beiden Geschichten doch eher etwas unterhaltsam sind, hat der Evangelist Axel Kühnert Anfang der 1990er Jahre eine Geschichte geschrieben, die doch eher nachdenklich stimmt. Da starb nämlich ein reicher Mann und erwachte dann im Paradies. Eine reich gedeckte Tafel versprach ihm dort himmlische Freuden. Er fragte nach dem Preis all dieser Köstlichkeiten. Alles kostet nur einen Pfennig, war die Antwort. Da freute er sich, weil er war sehr reich. Als er aber bezahlen wollte, schüttelte man den Kopf. Bei uns gilt nur das Geld, das einer verschenkt hat. Und da wurde er ganz traurig. Er war nämlich plötzlich bettelarm, denn er hatte wirklich noch nichts in seinem Leben jemals verschenkt. Ich denke, diese dritte Geschichte wird dem heutigen Text im Jakobusbrief schon eher gerecht, denn in diesem Text prangert Jakobus die Reichen an und fordert gleichzeitig soziale Gerechtigkeit. Nun könnte man meinen, dieser wirklich alte Brief des Jakobus hat mit uns heute ja nichts mehr zu tun, aber ist das wirklich so? Auch heute gilt doch der Spruch, hast du was, bist du was. Oder je voller der Geldbeutel, desto wertvoller der Mensch. Die Frage ist aber, wie ist denn der Reichtum in dieser Welt eigentlich verteilt? Dazu habe ich mal im Internet kurz recherchiert. Ohne großen Aufwand findet man dort schwindelerregende Zahlen. Zahlen, die eine sehr deutliche Sprache sprechen und sicher nicht nur mich nachdenklich und betroffen gemacht haben. Nämlich laut US-Magazin Forbes gibt es weltweit 3.428 Milliardäre. In Amerika allein leben davon 998 superreiche Menschen. Und in Deutschland gibt es immerhin noch 156 Milliardäre. Wenn wir jetzt einmal nur auf Deutschland schauen, dann haben die 5 reichsten Menschen ein geschätztes Vermögen von 174 Milliarden Euro. Ich habe die Zahl hier mal aufgeschrieben, dass man mal sieht, wie sowas aussieht. Ja. Damit könnten diese 5 reichsten Menschen der Bundesregierung bei ihrem schwierigen Haushalt locker unter die Arme greifen. Schließlich werden sie ja immer noch reicher. Allein im ersten Jahr der Pandemie ging in Deutschland der gesamte Vermögenszuwachs, also alles, was an Vermögen zugewachsen ist, gingen 81% an nur 1% der Superreichen in Deutschland. Während also in Deutschland etwa 10% über rund 65% des Vermögens verfügen, haben laut Hans-Böckler-Stiftung 20% der Bevölkerung, und das sind immerhin noch 16 Millionen, überhaupt kein Vermögen. Wenn man diese ungleiche Verteilung anschaut, dann ist die ablehnende Diskussion um Spitzensteuersatz und Reichensteuer dann nur ziemlich schwer zu verstehen und zu ertragen. Ganz offensichtlich ist auch heute die Gier größer als das Verständnis und Mitgefühl mit Menschen in Not. Das sind hier nur ganz wenige Zahlen, die ich nicht weiter nachgeforscht und nachgeprüft habe, aber schon diese wenigen Zahlen zeigen, dass hier etwas richtig schief läuft. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist riesengroß und vor allem, er wächst immer weiter an. Und daher fragen wir uns heute zunächst einmal, wie beurteilt denn nun Gott eigentlich Arm und Reich? Dazu lesen wir unseren heutigen Text im Jakobusbrief, wo Jakobus die Reichen, die vielleicht schon gar meinten, Gott zu kennen, hart und schonungslos angesprochen werden. Schlagen wir also auf Jakobus 5, die Verse 1 bis 6. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, erschreit, und das Rufen der Schnitte ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Das sind nun ziemlich heftige Worte. Aber warum verwendet Jakobus hier so harte Worte? Will er Reichtum generell verurteilen? Oder geht es hier gar um Neid? Nein, um Neid geht es ganz sicher nicht. Hier geht es vielmehr um Mitleid. Es geht um Sorge, um Menschen, die verloren gehen. In diesen wenigen Versen wendet sich Jakobus aber nicht nur an die Reichen, sondern er wendet sich damit auch an uns hier, an uns Christen. Er fordert dich und mich dazu auf, zur Besinnung zu kommen, denn er weiß, dass wir alle vom Glanz des Reichtums immer wieder gelockt und manchmal auch verführt werden können. Und daher ist es wirklich total wichtig zu wissen, wie Gott denn nun über Arm und Reich denkt. Dazu erinnern wir uns an das zweite Kapitel dieses Jakobusbriefs, in dem er die Armen als von Gott auserwählt und bevorzugt bezeichnet. Wer möchte, blättert mal kurz zurück ins zweite Kapitel. Dort steht im Vers 5: Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ich denke, hier wird total deutlich, es geht nicht um Geld. Wir sollen also nicht das Geld lieben, sondern Gott. Nur dann werden wir ein überreiches Erbe bekommen. Und deshalb prophezeit der Jakobus hier im Kapitel 5 all den Reichen ganz, ganz hart und ganz unmissverständlich das Gericht Gottes. Ein Gericht, das einmal großes Elend über sie bringen wird. Aber wie schon gesagt, es geht in diesem Text nicht nur um die Reichen. Denn Jakobus wendet sich hier auch an dich und mich und warnt uns vor dieser Welt. Wir sollen uns nicht an eine Gesellschaft anpassen, die vom Wohlstandsdenken, von Geld und Konsum getrieben wird. Jakobus will, dass wir auf Gott schauen, der nicht den Reichen, sondern den armen Menschen eine ganz besondere Wertschätzung entgegenbringt. Wir sollen uns vom Reichtum also nicht blenden lassen und arme Menschen auch nicht als gering einschätzen. Jakobus spricht hier so deutliche Worte, dass der Eindruck entstehen könnte, als würde Gott die Armen ganz grundsätzlich und generell bevorzugen. Die Reichen beschreibt er dagegen als Gewalttätige und Gotteslästerer, denen er nur noch das Gericht androhen kann. Das war aber nicht immer so. Im Alten Testament war Reichtum sogar ein Zeichen von Segen. In 1. Mose 24, Vers 35 sagt zum Beispiel der Knecht von Abraham, und der Herr hat meinem Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist, denn er hat Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel bekommen. Reichtum war also ein Zeichen vom Segen Gottes. Bei Christus hat sich das jetzt aber völlig geändert. Seither ist Gott ganz einseitig auf der Seite der Armen. Anders kann man diesen Text in Jakobus gar nicht verstehen. Denn über die Reichen und Mächtigen hört man ihn hier nichts Gutes sagen. Schon im zweiten Kapitel seines Jakobusbriefs, im Vers 6 und 7, sagt er kritisch, sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte schleppen? Sind es nicht die, die den hohen Namen lästern, der über euch ausgerufen worden ist? Und in Matthäus 6,24 warnt sogar der Herr Jesus selbst vor Reichtum. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Damit wird klar, Christus und Jakobus stehen einseitig auf der Seite der Armen. Und wenn Jakobus hier mit harten Worten davon warnt, dem Mammut nicht zu verfallen, dann muss man das auch heute ernst nehmen. Denn auch heute besteht die Gefahr, dass die Menschen dem Geld verfallen und sich damit um das ewige Leben bringen. Ja, liebe Geschwister, das ist bestimmt eine sehr ernste Warnung. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns aus der Gesellschaft völlig zurückziehen müssen, dass wir den Beruf aufgeben, unser Hab und Gut verschenken und von der Hand in den Mund leben sollen. Weder Jesus noch Jakobus verlangen das von uns. Genau gesagt wird Reichtum in der Bibel auch nicht verurteilt, sondern gar als ein Segen Gottes beschrieben. Ein weiteres Beispiel finden wir in 5. Mose 28, wo es im Vers 8 heißt, der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allen Geschäften deiner Hand, und er wird dich segnen in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Reichtum wird von Gott also nicht verurteilt. Kritik gibt es nur dann, wenn der Reichtum auf Kosten anderer erworben wird, und wenn vor dem Götzendienst gewarnt werden soll. Aber schauen wir jetzt einmal hinein in den Jakobusbrief. Hier spricht er nämlich 5 Warnungen aus, die er an die gottlosen Reichen richtet. Und die erste Warnung zeigt auf das zukünftige Gericht. Lesen wir also in unserem heutigen Text noch einmal den Vers 1, wo es heißt, wohlan nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Aber Achtung, dieses Elend trifft nicht nur die Reichen. Denn schon dieser erste Vers erforscht auch unsere aller Gewissen. Wir alle sollen darüber nachdenken, was bei uns einmal vor dem Richterstuhl Christi, wo wir ja unseren Lohn bekommen, keinen Bestand haben wird. Denn auch wir Christen laufen Gefahr, dass wir uns vom Glanz des Geldes blenden lassen. Und genau deshalb hat sich in Amerika auch das Wohlstandsevangelium durchgesetzt, wo Fortschritt, Erfolg und Reichtum durch Arbeit und vor allem durch Glauben von jedem erreicht werden kann. Jeder, der glaubt, wird reich. Und sie begründen diese falsche Lehre, indem sie Johannes 10, Vers 10 rein materiell auslegen, wo es heißt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Sie ziehen aus diesem Vers den Schluss, dass das Evangelium jedem Christen ein reiches Leben im Überfluss schenkt. Kaum jemand fragt danach, ob dieser Überfluss dann nicht auch etwas ganz anderes sein kann als Geld und Wohlstand. Und das bedeutet, wir alle müssen sehr wachsam sein und solche und andere Irrlehren erkennen und letztlich auch unseren Lebensstil und auch unseren Umgang mit Geld hinterfragen. Aber jetzt wieder zurück zum Vers 1. Hier geht es ganz konkret um die Sünden der Reichen. Dabei müssen wir beachten, dass es zwei ganz unterschiedliche Gruppen gab. Nämlich die ungläubigen Reichen und der gläubige Überrest. Denn die Reichen und Unterdrücken sind eben gar keine Gläubigen. Das zeigt uns auch dieser Text. Anders als im Vers 7 werden sie hier nämlich nicht als Brüder bezeichnet. Aber beide Gruppen, ob nun gläubig oder ungläubig, werden mit dem Kommen des Herrn Jesus konfrontiert. Und wenn dann die ungläubigen Reichen an das bevorstehende Gericht denken, dann soll bei ihnen Weinen und Heulen entstehen. Bei dem Gedanken, schon bald vor Gott zu stehen, sollte das bei ihnen Scham und Reue auslösen. Sie sollten erkennen, dass sie untreue Verwalter waren, die ihre Arbeiter ausgebeutet hatten. Erinnern wir uns an Kapitel 2, Vers 6. Da übten die Reichen Macht über die Armen aus und zogen sie vor Gericht, weil sie ihre Schulden, ihre Mieten nicht bezahlen konnten. Die Reichen damals und die Reichen heute hängen nämlich an ihrem Reichtum und setzten ihr ganzes Vertrauen auf ihren Besitz. Doch all ihr Hab und Gut, auf das sie so sehr vertrauten, würde ihnen genommen werden, wenn sie das Gericht Gottes trifft. Verstehen wir, wenn Jakobus so hart und schonungslos davon spricht, dass ein Anhäufen von Reichtum Sünde ist, dann will er die Menschen damals und auch heute aufrütteln. Die Tränen, sie sollen sie zur Besinnung bringen. Sie sollen erkennen, dass sie ihre Sicherheit nicht im Reichtum finden, sondern in Gott. Jakobus will, dass sie zur Reue und zur Buße kommen, denn wenn sie sich bekehren, dann werden ihre Tränen ja aufhören und sie werden zur ewigen Freude finden. Denn wirklichen Reichtum finden wir bei unserem Vater im Himmel. Das führt uns jetzt zum zweiten Punkt. Reichtum im Überfluss. Dazu lesen wir den Vers 2 im heutigen Text nochmal. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Reichtum ist auf Dauer also nichts wert. Nun sagt aber die Bibel an keiner Stelle, dass es Sünde ist, reich zu sein. Man kann ja zum Beispiel ein Vermögen erben, ohne dabei zu sündigen. Was die Bibel aber lehrt, dass es falsch ist, Reichtum anzuhäufen. Und daher verbietet uns der Herr Jesus in Matthäus 6, 19 bis 21 das Anhäufen von Schätzen. Er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf der Erde, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Dazu sagt Jakobus, ihr habt so viel Überfluss in euren Scheunen, dass ihr all das überhaupt nicht essen könnt. Und da wurde euer Getreide auch wurmstichig und das Öl ist ranzig geworden. Ja, ihr schaut nur auf euren Besitz und auf euer Geld. Aber wie ist denn das mit dem Geld? Bringt Geld wirklich Segen? Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich einmal über den Zustand der Welt ein paar Gedanken zu machen. Ich habe sie hier mal kurz aufgeführt. Wenn du Essen, Kleidung und ein Dach über deinem Kopf und einen Platz zum Schlafen hast, dann bist du reicher als 75% der Menschen dieser Welt. Wenn du Geld auf der Bank, in deiner Brieftasche oder kleine Reserve zu Hause hast, dann bist du unter den Top 8 der Welt. Wenn du an einem Gottesdienst teilnehmen kannst, ohne gefoltert, diskriminiert, eingesperrt oder getötet zu werden, dann bist du gesegneter als 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und wenn du Gottes Wort studieren kannst, dann ist das ein doppelter Segen, weil du zum einen in der Bibel Gott begegnest und du zum anderen im Gegensatz zu 2 Milliarden Menschen lesen kannst. Diese und viele weitere Gedanken über den Zustand der Welt kann man im Internet unter 100 Seelen zählen des Dorf, kann ich mal nachlesen. Vielleicht kennt ihr ja diese Gedanken schon, die sind ja nicht neu. Vielleicht haben sie euch heute aber auch ein wenig wachgerüttelt, vielleicht sogar betroffen gemacht. In jedem Fall aber haben sie uns allen gezeigt, wie überreich wir doch alle sind, auch dann, wenn wir nicht zu diesen Superreichen gehören. Wenn Jakobus aber hier sagt, dass unser Reichtum verfault, dann will er uns auf die Gefahren des Überflusses hinweisen. Denn Geld hat nicht nur eine sehr große Anziehungskraft auf uns, Geld verändert nicht nur die Welt, sondern Geld verändert auch den Menschen. Willi Hofzimmer hat in seinem Buch Kurzgeschichten Band 1 eine kleine Geschichte erzählt, die diese Veränderung, die das Geld mit uns macht, sehr bildhaft beschreibt. Da sagt einer zum Rabbi, das verstehe ich nicht. Kommt man zu einem Armen, der ist freundlich und hilft, wo er nur kann. Kommt man aber zu einem Reichen, der sieht einen nicht einmal. Da sagt der Rabbi, dreh doch mal ans Fenster, was siehst du? Ich sehe eine Frau mit einem Kind und einen Wagen, der zum Markt fährt. Gut, und jetzt tritt vor den Spiegel, was siehst du? Was werde ich sehen? Nur mich selbst. Nun siehst du, das Fenster ist aus Glas und der Spiegel ist aus Glas gemacht. Man braucht bloß ein bisschen Silber dahinter tun, könnte auch sagen Gold und Reichtum und Wohlstand, dann siehst du nur noch dich selbst. Diese Geschichte zeigt, dass Geld die Menschen total verändern kann. Sie zeigt, dass Geld auch mich gefangen nehmen kann und dass sich dann plötzlich alles nur noch um mich selbst und um meinen Erfolg dreht. Das alles weiß natürlich Jakobus und erkennt auch die Gefahren, die vom schnöden Mammon ausgehen. Und daher verwendet er klare und deutliche Worte, wenn er den Reichen das Gericht androht und die Armen als von Gott erwählt bezeichnet. Ja, Gott hat sich durch Christus einseitig auf die Seiten der Armen gestellt. Und wer den Namen Christi tragen will, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als sich auch gemeinsam mit dem Herrn auf die Seite der Armen zu stellen. Und daher fordert Jakobus auch mich dazu heraus, mein Geld, das ja ohnehin dem Herrn Jesus gehört, dann auch zur Ehre Gottes und zum Wohle der Armen mit einzusetzen. Und das führt uns jetzt zum dritten Punkt, der Warnung vor Ausbeutung. Hier stellt Jakobus die Frage, wie kommt euer Reichtum denn eigentlich zustande? Wir lesen die Verse 3 bis 4 in unserem Text. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit, und das Rufen der Schnitte ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. In diesem Vers geht es also um zwei Sünden der Reichen, um das Sammeln von Schätzen und um unehrlich reich werden. Wenn wir uns als Schätze sammeln, dann wird solch ein Reichtum einmal verrosten. Und der Rost wird dann einmal zu einem mächtigen Zeugnis werden, das dann einmal stichhaltige Beweise für einen gottlosen Lebenswandel liefert. Und dann werden all diese Reichen vor dem großen weißen Thron ihren verdienten Lohn im ewigen Feuer empfangen. Das wissen wir aus Offenbarung 20, 11 bis 15. Und dann ist noch eins wichtig. Es ist schon töricht, wenn wir damit beschäftigt sind, uns Schätze zu sammeln. Besonders töricht ist es aber, wenn wir das in den letzten Tagen tun, obwohl wir doch wissen, was uns erwartet. Jakobus sagt, wer so handelt, ist nicht nur egoistisch und gefühllos für andere in Not, sondern er ist vor allem auch kurzsichtig und blind im Blick auf das drohende Gericht, das uns und auch unseren Besitz einmal treffen wird. Wer Gottes Wort kennt, der weiß, dass Gott eben nicht will, dass wir uns als Christen Schätze sammeln auf der Erde. Hier ist Jesus uns ein großes Vorbild. Von ihm wissen wir, dass er all seinen Reichtum zurückließ. Er wurde arm, damit wir geistlich reich werden können. Also noch einmal diese Warnung, die Jakobus damals an die Reichen richtete, gilt natürlich auch heute für dich und für mich. Auch wir werden verurteilt, wenn wir uns Schätze sammeln, die wir besser doch zur Rettung von Menschen eingesetzt hätten. Und so merken wir uns, das Geld ist nicht dazu da, um es für uns zu horten, sondern ein Christ zeigt, wer Gott ist. Und Gott ist ein Geber. Sich Schätze sammeln ist also die erste Sünde der Reichen. Und die zweite Sünde bezieht sich auf die Unehrlichkeit. Die Reichen, zu denen Jakobus hier spricht, hielten den Lohn für ihre Arbeiter zurück und steckten ihn in ihre eigenen Taschen. Sie dachten, reich zu werden, weil sie so einen doppelten Gewinn einstecken könnten. Wie wir alle wissen, ist das eine vollkommene Fehleinschätzung. Denn sie machten die Rechnung ja ohne den Herrn Zebaoth. Sie machten die Rechnung ohne den mächtigen Herrn der himmlischen Heerscharen. Seine Ohren hörten das Rufen der Schnitte und das Klagen gegen diesen Betrug. Und der Herr sagt Jakobus, dass sie als Gesetzesübertreter erkannt sind und dass sie dafür Gericht erleben müssen. Nun meint ihr vielleicht, was geht das uns an? Schließlich haben wir ja gar keine Tagelöhner. Ich schätze mal, keiner von uns beschäftigt Tagelöhner. Aber Achtung, hier könnte doch auch meine falsche Steuererklärung stehen. Hier könnten falsche Gewichte oder Maßeinheiten eines Händlers stehen, die Bestechung von Beamten oder die lügnerische Werbung im Internet. Hier könnte aber auch die falsche Spesenabrechnung stehen, die ich kürzlich meinem Arbeitgeber vorgelegt habe. All das ist Sünde. Und aus all dem entsteht Reichtum, der einmal gegen dich Zeugnis ablegen wird. Und das führt uns zum vierten Punkt heute, der Warnung vor der Genusssucht. Vers 5. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Hier prangert Jakobus das Luxusleben der Reichen an, die sich damals von ganzem Herzen diesem liederlichen Lebenswandel hingegeben hatten. Mit teurem Schmuck, eleganter Kleidung, mit pompösen Häusern und edlen Speisen gaben sie all ihren Reichtum nur für sich persönlich aus. Und das, obwohl so viele Menschen um sie herum Not leiden mussten. Wenn man das auf die heutige Zeit anwenden, dann fällt einem nicht nur der Luxus der Kirche ein, die ihren Prunk und Überfluss ja auch nur auf Kosten der Armen erworben hat, sondern dann sehen wir auch viele Superreichen, die ihr Geld und ihren Überfluss nur für sich selbst ausgeben. Schließlich gibt es ja auch heute noch Menschen, die Hunger und Not leiden müssen und Tausende, die immer noch den Hungertod sterben. Schlimmer noch, die Hälfte der Weltbevölkerung hat noch nie etwas vom Evangelium gehört. Und wir? Wir leben im Saus und Braus, haben vielleicht einen tollen Sportwagen, eine Luxusjacht am Meer, verprassen unser Geld in teuren Hotels und edlen Gourmet-Restaurants. Die Frage ist, dürfen wir das wirklich bedenkenlos tun? Sicher nicht. Denn die eindeutige Lehre der Schrift, die schreiende Not in der Welt, das eindrucksvolle Beispiel des Herrn und auch unser Mitgefühl zu Menschen in Not, all das zeigen uns überdeutlich, dass es falsch ist, im Luxus zu leben, solange noch ein einziger Mensch das Evangelium nicht gehört hat. Und das führt uns nun zum fünften Anklagepunkt, der sich gegen die Reichen richtet, und das ist die Ungerechtigkeit. Wir lesen Vers 6. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Im ersten Moment könnte man meinen, dieser Gerechte ist der Herr Jesus. Aber waren es doch nicht eher die religiösen Eiferer und nicht die Reichen, die seinen Tod geplant hatten? Und da heißt es doch wahrscheinlicher, dass dieser Gerechte, von dem Jakobus hier schreibt, nicht der Jesus, sondern der unschuldige Mensch im Allgemeinen ist. Schließlich hat Jakobus in diesem Brief schon einmal die Reichen angeprangert, weil sie ihre Untergebenen durch falsche Anschuldigungen und böse Worte verurteilt hatten und ihnen zu viel Arbeit für zu wenig Geld abverlangten. Und offensichtlich hatten sich die Unterdrückten dagegen aber nicht gewehrt, weil dann vielleicht noch mehr Brutalität entstanden wäre. Und als Höhepunkt oder besser als Tiefpunkt hält Jakobus den Reichen dann auch noch vor, dass sie sich am Tod der gerechten Menschen schuldig gemacht haben. Ich denke, jetzt wird klar, es geht hier um die Gesinnung. Wenn Jakobus hier unschuldigen Menschen als gerecht, die Gerechten bezeichnet, dann doch nur deshalb, weil die Gesinnung der Reichen dieselbe Gesinnung ist, mit der die religiösen Eiferer den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht haben. Im Klartext, die religiösen Eiferer machen sich am Tod Jesus schuldig und die Reichen am Tod gerechter Menschen. Bei beiden ist die Gesinnung immer dieselbe, denn in ihrem Leben kommt der Wille Gottes nicht vor. Und so ist es auch im Leben eines Reichen, wo sich alles nur um die eigenen Begierden dreht, da ist kein Platz mehr für den Herrn. Und genau deshalb wollen Menschen, die nur dem Mammon dienen, auch nicht an ihre Sünden erinnert werden. Und wenn sie dann vielleicht doch zu Gott kommen, dann oft nur deshalb, weil sie Lohn für ihre guten Taten erwarten, auf die sie ja angeblich Anspruch haben. Was sie aber dabei übersehen, solch eine Gerechtigkeit hat vor Gott keinen Wert. Und wenn sich der gerechte Mensch, den Jakobus hier beschreibt, nicht wehrt, dann erinnert uns das doch auch an den Herrn Jesus. Denn auch er hat seinen Widersachern nicht widerstanden. Er hat ihre Bosheit freien Lauf gelassen, seinen Mund nicht aufgetan, sondern ließ sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen. Liebe Geschwister, auch das ist eine Erkenntnis, die für uns heute wichtig ist. Der Herr Jesus litt unschuldig, damit andere gerettet werden können. Dein Beispiel kann auch für dich Ermutigung sein, wenn dir einmal Unrecht angetan wird. Denn der Blick auf den Herrn ergibt dir Kraft, wenn du mit dem Evangelium immer wieder abgewiesen wirst. Er gibt dir Kraft, wenn dich andere ablehnen, nur weil du nicht alles mitmachen willst, was die Welt da so gerade angesagt hat. Und der Blick auf den Herrn wird dich da auch dann aufrichten, wenn du auf deinem Glaubensweg einmal ins Straucheln gerätst. Schau immer im Vertrauen auf den Herrn, in der Gewissheit, er sieht dich und er hilft dir zur rechten Zeit. Damit wir all das auch zu Hause vielleicht noch ein Stück weiter denken können, habe ich wieder drei Fragen zum Mitnehmen vorbereitet. Die erste Frage lautet, welchen Stellenwert hat das Geld nun in meinem Leben? Diene ich Jesus oder dem Mammon? Zweitens, wann würde ich denn jemand als reich bezeichnen? Kenne ich solche Menschen? Und wann können sie mir vielleicht ein Vorbild sein? Und wo? Und wie? Und drittens, was würde passieren, wenn ich mich mit einem Menschen aus Afrika vergleiche? Macht mich das froh oder betroffen? Liebe Geschwister, diese Frage soll uns helfen, darüber nachzudenken, ob ich mir die richtigen Ziele gesteckt habe, ob ich mein Geld dann auch wirklich richtig einsetze. Denn Jakobus will uns allen bewusst machen, dass unser Geld letztlich doch Jesus Christus gehört. Und deshalb fordert er uns dazu heraus, unser Geld dann auch so einzusetzen, dass es Frucht für die Ewigkeit bringt. Und wenn wir das jetzt am Ende noch einmal alles zusammenfassen, dann kommen wir auf 4 Hauptsünden der Reichen. Die erste Sünde ist, wenn wir uns Reichtum anhäufen. Wenn wir all unsere Kraft dazu verwenden, großen Gewinn zu machen, um alles im Überfluss zu haben. Die zweite Sünde der Reichen ist die Unehrlichkeit. Wenn wir den Lohn zurückhalten, eine unehrliche Steuererklärung abgeben, falsche Rechnungen schreiben. Die dritte Sünde der Reiche ist, wenn wir all das, was uns der Herr zukommen lässt, nur für uns selbst ausgeben und im Überfluss schlemmen und andere dabei vergessen. Die vierte Sünde der Reiche ist, wenn wir lügen und falsche Anschuldigungen machen, wenn wir hochmütig und unbarmherzig mit Menschen umgehen, die sich selbst nicht wehren können oder nicht wehren wollen. Nun sind aber die meisten von uns nicht wohlhabend und reich. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber dennoch sind wir jeden Tag den Verlockungen des Geldes ausgesetzt. Und schnell sind wir dann vielleicht auch einmal unzufrieden und blicken mit etwas Neid auf das, was andere haben. Und vielleicht halten wir auch alles fest, was wir besitzen, weil auch uns das Sicherheit gibt. Und vielleicht tun wir uns auch schwer mit dem Spenden, wenn wir selbst noch so viele Dinge benötigen. Aber vielleicht ist es dann doch auch gut, wenn ich nicht reich bin. Der weise Mann Agur hat im Buch der Sprüche ein Gebet gesprochen, das auch uns heute ein Stück Ermutigung sein kann. Ich schließe also heute mit Sprüchen 30, 7 bis 9. Ich lese da die Übersetzung Hoffnung für alle. Herr, ich bitte dich um zweierlei. Erfülle mir doch diese Bitte, solange ich lebe. Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, mein Gott, damit Schande. Ja, danke, Herr, dass du unser Bitten erhörst. Amen.